请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 3. Februar 2025 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan führt Changning Postelholz ein Interview mit Erik Otto über Städten in Taiwan, die das Potenzial hätten, als UNESCO-Kulturerbe anerkannt zu werden. In Taiwan Monitor folgt ein Beitrag über die Ankündigung Chinas, wieder Gruppenreisen nach Taiwan zu ermöglichen. Anfangs nur für Bewohner Shanghais und der Provinz Fujian. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te betont die Wichtigkeit von Zins- und Währungsstabilität. Taiwan muss auf Veränderungen im globalen Handel vorbereitet sein, so der Wirtschaftsminister. Und Südafrika fordert erneut Abzug von Taiwans Vertretung aus Pretoria. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat heute an der Neujahrsfeier von in China tätigen taiwanischen Geschäftsleuten teilgenommen. Er betonte dabei die Bedeutung der Stabilität von Zinsen, Wechselkursen und Preisen. Präsident Lai wies in seiner Rede auf die positive Entwicklung des Wirtschaftswachstums und Aktienmarktes im vergangenen Jahr hin. Es sei die Aufgabe der Regierung, den Unternehmen ein gutes Entwicklungsumfeld zu bieten und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu gewährleisten. Außer der Verlängerung der drei großen Investitionspläne für Taiwan bis 2027 werden auch Steueranreize für Investitionen weiterhin gefördert und auf kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups ausgeweitet. Die Regierung werde außerdem die Bereiche Wasser, Strom, Land, Arbeitskräfte und Fachkräfte kontinuierlich prüfen und Zinsen und Wechselkurse stabil halten. Erstens werden wir die Zinssätze unter Kontrolle halten, um sicherzustellen, dass die Kapitalkosten für Unternehmensinvestitionen nicht steigen. Zweitens werden wir die Währung stabil halten angesichts der aktuellen globalen geopolitischen Veränderungen sowie neuer internationaler Handelsentwicklungen, werden die Zentralbank und die Regierung gemeinsam daran arbeiten, die Wechselkurse stabil zu halten. Präsident Lai fügte hinzu, das Ziel der Regierung sei außerdem, den Anstieg des Verbraucherpreisindex im Jahr 2025 bei etwa 1,8-1,9% zu halten. Zu den Beziehungen zwischen Taiwan und China sagte Präsident Lai, Taiwan sei auf der Grundlage von Augenhöhe, Würde und ohne Vorbedingungen zu gesundem, geordneten Austausch mit China bereit. Man hoffe, durch Austausch gegenseitiges Verständnis und Versöhnung zu fördern, um Frieden zu erreichen. Wirtschaftsminister Guo Zhihui zufolge könne Taiwan Herausforderungen im globalen Handel meistern. Herausforderungen bedeuteten auch Chancen, so der Wirtschaftsminister. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und China sollen am Dienstag in Kraft treten. Trump hat außerdem auch angedeutet, dass in den kommenden Wochen Zölle auf Halbleiter, Stahl und weitere Produkte folgen könnten. In Taiwan bestehen nun Bedenken, dass Taiwans Halbleiterindustrie ein nächstes Ziel von Trumps Zollpolitik sein könnte. Taiwans Wirtschaftsminister hat heute bei einer Neujahrszeremonie des Wirtschaftsministeriums auf die großen globalen wirtschaftlichen Herausforderungen hingewiesen. Wirtschaftsminister Guo betonte, neue Herausforderungen im neuen Jahr bedeuteten auch neue Chancen. Besonders die Handelspolitik der USA werde globale Wirtschaft und globalen Handel beeinflussen. Darauf müsse man vorbereitet sein. Die Restrukturierung globaler Lieferketten, Netto-Null-Emission und nachhaltige Entwicklung, Beschleunigung der digitalen Transformation, alle diese Bereiche müssen wir aktiv angehen. Besonders was die Veränderungen der Handelspolitik der USA betrifft, wird dies das Umfeld der globalen Wirtschaft und des globalen Handels weiter beeinflussen. Wir müssen uns darauf vorbereiten und Taiwans Unternehmer und Industrien noch stärker unterstützen und allen bei der Anpassung an die Marktveränderung helfen. So der Wirtschaftsminister. Südafrika hat erneut die Verlegung des Verbindungsbüros Taiwans aus der Hauptstadt Pretoria gefordert. Südafrika versucht außerdem, das Büro hinunterzustufen und umzubenennen. Gemäß Taiwans Außenministerium zeige dies, dass China den Druck auf Taiwan in Südafrika erhöht. Südafrika hat bereits vergangenes Jahr den Abzug von Taiwans Verbindungsbüro, dem Taipei Liaison Office in der Republik Südafrika, aus Pretoria bis Ende Oktober gefordert. Diese ursprüngliche Frist jedoch zurückgezogen. Wie das Außenministerium mitteilte, habe man seit Oktober 2024 mit Südafrika über diplomatische Kanäle nach dem Prinzip von Augenhöhe und Respekt über die Ansichten der zukünftigen bilateralen Beziehungen kommuniziert. Gleichzeitig halte man daran fest, dass Taiwan keinesfalls einseitige Änderungen des Status quo akzeptiert. Südafrikas Regierung hat Ende Januar in einem Schreiben an Taiwans Vertretung in Südafrika erneut die Verlegung der Vertretung aus Pretoria bis Ende März gefordert. Südafrikas Regierung versuche sogar, es hinunterzustufen und in Handelsbüro umzubenennen. Außenminister Lin Xialong habe unverzüglich eine Krisensitzung einberufen, um das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit zu besprechen. Er habe außerdem den Generaldirektor der Abteilung für Westasien und Afrika, Anthony He, angewiesen, den neuen Vertreter Südafrikas in Taiwan, Tsakele Minzi, unverzüglich einzubestellen, um ihm ernsthafte Besorgnis zu übermitteln. Heute beginnt die neue Sitzungsperiode im Parlament nach den Neujahrsfeiertagen. Das Parlament hat Ende des vergangenen Jahres mit der Mehrheit der Oppositionsfraktionen KMT und TPP mehrere umstrittene Gesetzesänderungen verabschiedet, darunter Änderungen des Wahl- und Abwahlgesetzes, des Verfassungsgerichtsverfahrens und Haushaltskürzungen. Mehrere zivilgesellschaftliche Gruppierungen haben Petitionen zur Abwahl mehrerer Abgeordneter gestartet und bei der Zentralen Wahlkommission eingereicht. Das Kabinett hat das Parlament um erneute Abstimmung über Gesetzesänderungen zur Abwahl von gewählten Offiziellen ersucht. Der Antrag wurde heute am ersten Arbeitstag nach den freien Tagen zum Frühlingsfest vom Parlament entgegengenommen. Parlamentspräsident Han Kuo-yu hat ein Treffen angesetzt, bei dem Abgeordnete der Regierungs- und Oppositionsfraktionen einen Zeitplan für das weitere Vorgehen im Parlament besprechen sollen. Das Verbrauchervertrauen ist im Januar weiter gesunken. Gemäß dem heute von der National Central University veröffentlichten Verbrauchervertrauensindex fiel das Verbrauchervertrauen im Januar gegenüber dem Vormonat um 2,07 Punkte auf 27,54 Punkte. Damit ist der Verbrauchervertrauensindex den vierten Monat in Folge rückläufig. Der Verbrauchervertrauensindex misst das Vertrauen der Menschen in die Beschäftigungsaussichten, die Familienfinanzen, die Verbraucherpreise, das lokale Wirtschaftsklima, den Aktienmarkt und den Kauf von langlebigen Gütern in den nächsten 6 Monaten. Gemäß den Umfrageergebnissen ist das Verbrauchervertrauen in allen 6 Bereichen gesunken. Der größte Rückgang war im Bereich der Preisentwicklung im kommenden halben Jahr. Der Direktor des Forschungszentrums für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der National Central University, Wu Daren, erklärte den Rückgang mit steigenden Personalkosten durch die Erhöhung des Mindestlohns sowie den saisonalen Effekt des Frühlingsfestes. Dies führe zu einem für die Verbraucher spürbaren Preisanstieg. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute am ersten Handelstag im neuen Jahr der Schlange deutlich niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 830,70 Punkte oder 3,53% auf 22.694,71 Punkte. Der Umsatz erreichte 492,83 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 14,41 Milliarden Euro oder 14,92 Milliarden US-Dollar. Händler erklärten die Verluste mit der Reaktion auf die Zölle der USA gegen Kanada, Mexiko und China sowie das billigere KI-Modell des chinesischen Start-up-Unternehmens für künstliche Intelligenz DeepSeek. Das Wetter. In Nord-Taiwan war es heute bedeckt mit Regen und Regenschauern bei Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan war es bewölkt zwischen 11 und 17 Grad und in Süd-Taiwan meist bewölkt zwischen 12 und 24 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag: im Norden auflockernde Bewölkung und meist trocken bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 9 und 15 Grad und in Süd-Taiwan bewölkt bis 18 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 3. Februar 2025 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Mein Name ist Shangling Postel-Heutz. Heute sitzt unser talentierter Praktikant Erik Otto bei mir, der einen Bachelor in Archäologie hat und den ich zu den kulturhistorischen Städten in Taiwan befragen darf. Erik plant eine eigene kleine Sendereihe bei uns, bei der er verschiedene Städten in Taiwan vorstellt, die das Potenzial hätten, offiziell als UNESCO-Kulturerbe anerkannt zu werden, wenn da nicht das Problem der UN-Unzugehörigkeit gäbe. Doch lassen wir das Erik selbst erklären. Zunächst, lieber Erik, herzlich willkommen. Bitte stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du ursprünglich her und was führt dich nach Taiwan?
Hallo, mein Name ist Erik Otto. Ich bin 27 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Magdeburg. Und wie du schon erwähnt hast, ich habe einen Bachelorabschluss in Archäologie und Geschichte. Ich habe diesen an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale absolviert. Und derzeit studiere ich an der Universität Paderborn im Masterstudiengang Kulturerbe. Und über die Universität Paderborn bin ich jetzt nach Taiwan gekommen. Ich studiere nämlich gerade an der National Taiwan Normal University im Bereich Kunstgeschichte. Und die NTNU ist eine Partneruniversität. Und genau so kam das halt zustande. Und ich werde jetzt ein Jahr hier in Taiwan verbringen. Ist auch das erste Mal, dass ich in Taiwan bin. Das heißt, ich bin ganz, ganz froh über die Möglichkeit und bisher gefällt es mir sehr gut.
Wir wollen ja heute über die UNESCO sprechen und über die UNESCO-Kulturerben. Sag mal, was genau ist die UNESCO? Was ist ihre Entstehungsgeschichte und was sind ihre Ziele?
Genau, also der vollständige Name lautet Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO ist hauptsächlich für den Bereich Kultur bekannt, aber wie der Name schon sagt, deckt die Organisation auch Bildung und Wissenschaft ab. Zum Beispiel fördert die UNESCO den Bau von Schulen oder fördert den Unterricht für Kinder in Entwicklungsländern, fördert auch wissenschaftliche Projekte, aber führt auch den kulturellen Austausch zwischen Nationen durch. Die Vision der UNESCO ist es, einen Frieden zu schaffen, der nicht nur durch Politik und Wirtschaft erreicht wird, sondern der auf Dialog und gegenseitigem Verständnis beruht. Grundidee der UNESCO entstand nämlich während des Zweiten Weltkrieges. Auslöser war die unfassbare Gewalt während des Krieges, der Antisemitismus und die Zerstörung bzw. die Gefährdung von Kulturgütern und der kulturellen Vielfalt. Und man wollte mit dieser frühen Form der Organisation eine intellektuelle und moralische Solidarität in der Menschheit schaffen, um zukünftige Kriege und auch um zukünftige Weltkriege zu verhindern. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, Kultur ist heutzutage der bekannteste Bereich und auch die Welterbeliste gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Projekten. Derzeit gibt es 168 Vertragsstaaten mit 1223 eingetragenen Städten. Das Hauptziel ist natürlich der Schutz und die Vermittlung des kulturellen Erbes, aber zu den Aufgaben der UNESCO gehört nicht nur die Ernennung von Welterbestätten, sondern auch die Erarbeitung von Konventionen, die dann jeweils Schutzmaßnahmen beinhalten und auch Definitionen beinhalten. Die UNESCO schützt aber auch zum Beispiel gefährdete Stätten in Kriegsgebieten und bekämpft Raubgut.
Ja, wir alle kennen diesen Ausdruck. Etwas wurde offiziell zum Weltkulturerbe ernannt. Aber ich glaube, keiner weiß so genau, was das bedeutet, diese offizielle Ernennung. Also welche Konsequenzen hat denn so eine Ernennung und auf welchen Ebenen finden diese Konsequenzen statt?
Genau, da die UNESCO und die Welterbeliste so bekannt sind, stellt die Eintragung einer Stätte natürlich ein sehr attraktives Vorhaben dar. Und die Ernennung einer Stätte als Welterbe ist natürlich mit Schutz und Erhaltungsmaßnahmen verbunden, nicht nur in praktischer Hinsicht, also dass die Stätte, sag ich mal, konserviert wird, sondern auch auf finanzieller Hinsicht, dass man halt finanzielle Förderung bekommt. Mit der Eintragung einer Stätte ist natürlich auch ein erhöhter Bekanntheitsgrad verbunden. was sich natürlich dann auf die Wirtschaft der jeweiligen Regionen auswirkt. Es ist auch ein klarer Anstieg des Tourismus zu erkennen, sobald eine Stätte als Welterbe anerkannt wird. Genau, das sind natürlich die positiven Aspekte. Es gibt natürlich auch negative Auswirkungen, die auch erwähnenswert sind. Zum Beispiel darf eine Weltkulturerbestätte oder auch eine Weltnaturerbestätte nicht wirklich verändert werden. Das heißt, es dürfen keine modernen Veränderungen durchgeführt werden oder Ergänzungen durchgeführt werden. Das ursprüngliche Bild der Stätte muss halt geschützt werden. Genau, und da gibt es halt ein ganz berühmtes Beispiel, nämlich das Elbtal bzw. die Altstadt von Dresden, wo man sich entschieden hat, eine Brücke über die Elbe zu bauen. Und aufgrund dieses Bauvorhabens ist das ursprüngliche Bild der Welterbestätte, sage ich mal, verloren gegangen. Und deswegen wurde Dresden der Welterbetitel entzogen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, das ist verbunden dann auch mit dem Massentourismus, den ich auch vorhin schon erwähnt habe, dass natürlich die Wirtschaft profitiert von so einer Ernennung, aber was natürlich in manchen Fällen auch mit diesem Massentourismus verbunden ist, nicht überall, aber einigen Orten ist das zum Beispiel so, beispielsweise in Venedig hat man ja auch in den Nachrichten oft gehört, dass der Massentourismus zunimmt und da gibt es mittlerweile auch schon Maßnahmen, diesen zu stoppen, aber das schadet der Stadt ungemein, nicht nur auf physischer Hinsicht, also dass zum Beispiel die großen Kreuzfahrtschiffe, die dort anlegen, die Stadt beschädigen. Zum anderen leben kaum noch echte Venezianer in der Stadt. Die Stadt besteht zum größten Teil aus Touristen, Hotels, Hostels und Airbnbs. Das heißt, das eigentliche Bild der Stadt geht so ein bisschen verloren. Und da kann man sich auch die Frage stellen, ob dieser Welterbetitel dann wirklich so schützt, wie man sich das dann vorstellt.
Genau, du nanntest ja eben Weltnaturerbestätte. Also ich stelle mir das für eine Naturstätte verheerend vor, wenn dann millionenfach Touristen dorthin reisen. Also was kann denn alles als Weltkulturerbe ernannt werden? Du sagtest Städte, Gebäude, Natur.
Genau, das Spektrum ist sehr, sehr groß. Es gibt aber einen ganz wichtigen Punkt, der eine Welterbestätte definiert. Und das ist nämlich der außergewöhnliche universelle Wert. Im Englischen heißt das dann Outstanding Universal Value, kurz OUV. Und dieser außergewöhnliche universelle Wert ist dann auch für die gesamte Menschheit und für zukünftige Generationen ganz wichtig. Ja, wie gesagt, das Spektrum ist sehr groß. Es reicht von archäologischen Stätten bis zu Zeugnissen der jüngsten Geschichte, also zum Beispiel Industrieerbe oder Stätten der Moderne. Das wäre dann beispielsweise das materielle Kulturerbe. Dann gibt es noch Naturstätten wie Nationalparks zum Beispiel, das wäre dann das Naturerbe. Aber natürlich gibt es auch das immaterielle Kulturerbe und das umfasst dann beispielsweise Bräuche oder Handwerkskünste, aber zum Beispiel auch die lebendige Kultur von indigenen Völkern. Genau, und der Schutz dieser Stätten und auch dieser Bräuche und der Natur steht natürlich an höchster Stelle. Und um diesen Schutz zu gewährleisten, wurde dann 1972 in Paris von der UNESCO das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt erstellt. Und dieses Übereinkommen beinhaltet dann zum Beispiel auch Definitionen, wann es sich um eine Stätte handelt oder wann es sich dann um ein Naturerbe handelt. Dieses Übereinkommen beinhaltet zum Beispiel aber auch Schutzmaßnahmen für Kultur- und Naturstätten.
Hören Sie in der nächsten Woche, wie es um die besondere Situation in Taiwan steht und welche potenziellen Weltkulturerbestätten Taiwans Kulturministerium bewirbt.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Der Tourismus von China nach Taiwan ist nach der Covid-19-Pandemie noch nicht wieder aufgenommen worden. Doch der Tourismus von China nach Taiwan wird auch vom Zustand der Beziehungen zwischen Taiwan und China beeinflusst. Den Höhepunkt erreichte die Anzahl der chinesischen Touristen in Taiwan im Jahr 2015, während der KMT-Regierung unter dem damaligen Präsidenten Ma Ying-jeou mit rund 4,18 Millionen Reisenden. 2019 betrug die Zahl Zahl nur noch rund 2,7 Millionen. Schon vor der Covid-19-Pandemie im August 2019 hatte China Individualreisen von Chinesen nach Taiwan auf Eis gelegt. Das war knapp 6 Monate vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl 2020 in Taiwan. China hat nun zumindest die Öffnung von Gruppenreisen nach Taiwan für die Bewohner der Stadt Shanghai und der Provinz Fujian in Aussicht gestellt. Nähere Maßnahmen zur Umsetzung hat China noch nicht bekannt gegeben. Taiwans Festlandkommission hat China dazu aufgerufen, Gespräche über Sicherheit, Qualität und Stabilität des Tourismus mit Taiwan zu führen. Doch die Verbände für Tourismus beider Seiten, dem Verband für Tourismus über die Taiwanstraße Taiwans und den Verband für Tourismusaustausch über die Taiwanstraße Chinas. Das sind quasi offizielle Verbände, die von den jeweiligen Regierungen mit Gesprächen über den Tourismus zwischen Taiwan und China betraut sind. Radio Taiwan International sprach über den Tourismus zwischen Taiwan und China mit Huang Zhengzong, Associate Professor für Tourismus an der Providence-Universität in Ilan. Er ist auch Geschäftsführer des Verbandes der Reiseunternehmen Mittel Taiwans. Er stimmte der Meinung von Taiwans Festlandkommission zu, dass Taiwan und China Gespräche über die Wiederaufnahme des Tourismus führen sollten.
Ich
denke, dass Gespräche notwendig sind. Auch früher gingen dem Tourismusaustausch viele Gespräche voraus. Dabei sind sehr viele Seiten beteiligt. Die wichtigste Rolle spielen die beiden semi-offiziellen Tourismusverbände, der Verband für Tourismus über die Taiwanstraße Taiwans und der Verband für Tourismusaustausch über die Taiwanstraße Chinas. Über diese beiden Verbände können beide Seiten Gespräche führen, Fragen aufwerfen und so weiter. Diese Verbände hatten auch früher schon eine wichtige Funktion, um Ergebnisse beim Tourismus zu erzielen. Auf die Frage, in welchen Punkten seiner Ansicht nach Gesprächsbedarf besteht, antwortete Professor Huang. Vorher gab es zum Beispiel eine Quota. Die Zahl der Gruppenreisenden von China nach Taiwan war auf, sagen wir, 5000 täglich begrenzt. Darauf haben sich beide Seiten geeinigt. Wie viele Touristen aus China Taiwan überhaupt beherbergen kann, welche Routen angeboten werden sollen, Kosten, Ausgaben und so weiter. In dieser Hinsicht müssen beide Seiten zuerst Einschätzungen vornehmen und darüber kommunizieren. Dann gibt es noch die Angelegenheit der Reisedokumente. Normalerweise haben chinesische Touristen ein Taiwan Travel Permit, eine von China ausgestellte Reisegenehmigung für Taiwan und eine Einreisegenehmigung von Taiwan. Darüber haben auch beide Seiten durch Konsultationen eine Übereinkunft getroffen. Dies muss vielleicht bestätigt werden. Ein sehr wichtiger Punkt ist außerdem die Sicherheit, dass die Sicherheit der Reiserouten und Durchführung gewährleistet ist. Außerdem wurde anfangs oft kritisiert, dass zu viele Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten angefahren werden, in denen die Reisenden etwas kaufen können. Hier muss man vielleicht die Auflage machen, dass an einem Tag vielleicht nur 2 solcher Orte zum Einkaufen angefahren werden, um die Reisequalität sicherzustellen. Nach einer so langen Unterbrechung des Tourismus von chinesischen Reisenden nach Taiwan sollte man nun diese Punkte nochmals überprüfen und darüber sprechen, ob man vielleicht in manchen Hinsichten noch Verbesserungen vornehmen kann. Ich denke, diese Hoffnung von Taiwans Seite ist verständlich und für beide Seiten von Vorteil. Der Sprecher des Taiwan-Büros des chinesischen Staatsrats, Chen Binhua, hat gesagt, Taiwan solle die Beschränkungen von taiwanischen Reisegruppen nach China aufheben und die Routen für Passagierflüge voll wiederherstellen. Über diese Erwartungen oder Forderungen Chinas an Taiwan sagte Professor Huang. China hat 3 Erwartungen an Taiwan. Erstens, Taiwan soll die Beschränkung für Reiseunternehmen aufheben. Gruppenreisen nach China anzubieten. Das zweite ist, dass Taiwan vergangenes Jahr Reisewarnung der Stufe Orange für China ausgesprochen hat und dass man wegen der Risiken auf nicht notwendige Reisen nach China verzichten soll. Im Grunde hat Taiwan auch für viele andere Länder Reisewarnung der Stufe Orange gegeben. Das ist auch nicht die höchste Stufe. Die höchste Stufe wäre Reisewarnung Rot. Reisewarnstufe Orange für China wurde ausgesprochen, nachdem China im vergangenen Jahr neue Bestimmungen für ein härteres Vorgehen gegen sogenannte Separatisten angekündigt hat, also gegen Befürworter von Taiwans Unabhängigkeit. Und es gab auch einige Fälle in dieser Hinsicht. Deshalb denke ich, dass die Regierung solche Reisehinweise oder Warnungen aussprechen musste. Das dritte ist, dass China nach Ende der Covid-19-Pandemie wollte, dass alle Flugrouten zwischen Taiwan und China wieder aufgenommen werden. Während der Blütezeit des Tourismus gab es sehr viele Destinationen, wohl fast 50. Derzeit sind es nur noch etwas mehr als 10. Früher waren es sehr viele, weil viele Leute von China nach Taiwan reisen wollten. Aber weil derzeit Bürger und Bürgerinnen aus China gar nicht nach Taiwan reisen können, werden wohl auch Fluggesellschaften nicht unbedingt bereit sein, diese Ziele anzubieten, auch wenn man sagt, dass man die Routen wieder eröffnet. Von Taiwans Standpunkt aus sollten zuerst wieder Reisen nach Taiwan ermöglicht werden, damit es genügend Passagiere für diese Routen gibt. Das gleiche gilt auch für Schifffahrtsrouten. Hier muss man ebenfalls zuerst überlegen, ob der Bedarf besteht. Gemäß Professor Huang reisen aber bereits viel mehr Taiwaner nach China als umgekehrt. Gemäß den Statistiken sind von Januar bis November 2024 2,54 Millionen Reisende von Taiwan nach China gereist. Aber es sind nur 377.000 chinesische Reisende nach Taiwan gereist. Es reisen also sehr viele Leute von Taiwan nach China, aber nur sehr wenige von China nach Taiwan. Bei Individualreisen hat Taiwan überhaupt keine Beschränkungen, was Reisen von Taiwanern nach China angeht. Im Grunde können auch Reisegruppen nach China reisen. Die einzige Beschränkung besteht derzeit noch für Gruppenreisen von Reiseanbietern. Es gibt auch schon viele Gruppen, die nach China reisen, sonst wäre die Zahl der Reisenden von Taiwan nach China nicht so hoch. China hat nun allein die Öffnung von Shanghai und Fujian für Gruppenreisen nach Taiwan in Aussicht gestellt. Das ist noch weit von einer vollständigen Öffnung entfernt. Wir hoffen natürlich, dass außer Gruppenreisen auch Individualtouristen nach Taiwan reisen können. Deshalb ist es für Taiwan eigentlich schwierig, noch mehr zu tun, denn Taiwan ist bei der Öffnung ja schon sehr viele Schritte weiter. Huang Chengzong, Associate Professor für Tourismus an der Providence-Universität in Ilan und Geschäftsführer des Verbandes von Reiseunternehmen Zentral-Taiwans zufolge, trägt der Tourismusaustausch zum gegenseitigen Verständnis bei. Deshalb hofft er persönlich auch, dass Taiwan wieder Individualreisen nach Taiwan ermöglicht. Ich persönlich hoffe, dass Touristen aus China wieder nach Taiwan reisen können, nicht nur wegen der Geschäftschancen für Reiseunternehmen und Unternehmen in den betreffenden Bereichen, sondern auch, weil wir dann mehr Möglichkeiten zu Kontakt miteinander haben. Wir hoffen auch, dass China wieder Individualreisen nach Taiwan ermöglicht. Ich kenne viele Reiseunternehmer, die Individualreisende aus China sehr gerne mögen, denn diese Individualreisenden haben ein sehr hohes Niveau. Es gibt keine negativen Verhaltensweisen. Wenn diese Individualreisenden nach Taiwan kommen, dann verbessert sich auch das Image von Chinesen in Taiwan. Und ein Austausch durch den Tourismus trägt auch zu vertieftem Austausch in anderen Bereichen wie Wirtschaft, Kultur und so weiter bei. Ansonsten erfährt man davon nur durch bestimmte Medien oder offizielle Berichte. Oder man hört nur von chinesischen Militärflugzeugen, die um Taiwan fliegen und so weiter. Und so wird die Kluft zwischen Taiwan und China immer tiefer. Ich bin der Meinung, dass beide Regierungen sich bemühen sollten, den gegenseitigen Tourismus und das Reisen zu fördern. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 3. Februar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.